Gut, ich denke, jetzt können wir anfangen. Dieses ist die letzte Vorlesungsstunde dieses Semesters. Ich hatte Ihnen, wie Sie sich wohl erinnern, im Anschluss an die eigentliche Vorlesung eine Diskussionsrunde angeboten und ich schlage vor, dass wir das, für die schalten wir das Podcast natürlich aus und ich schlage vor, dass wir das so machen. Ich versuche den Gedankengang so gut wie es geht zu runden. Ich bin einigermaßen optimistisch, dass mir das gelingen wird. Wenn das und dann, wenn ich damit fertig bin, könnten wir 5 Minuten, 10 Minuten Pause machen. Diejenigen, die nicht fragen oder diskutieren wollen, haben dann die Gelegenheit zu gehen. Und dann würden wir einfach sehen, wie viele Fragen es gibt und falls es allzu viele gibt, irgendwann sagen, jetzt ist Schluss. Also, noch einmal zur Erinnerung an den Stand der Dinge. Wir sind immer noch mit der Klärung von Heideggers Verständnis der Sprache beschäftigt, und zwar deswegen, weil er sein Denken wesentlich als ein Denken in der Sprache und aus der Sprache versteht. Und das wiederum heißt, dass dieses Denken in der Reflexion auf die Sprache, in der Erörterung oder im Nachdenken über die Sprache, der Erörterung auf die Sprache, zu seiner Klarheit über sich selbst kommt und dass, anders gesagt, es so ist, dass in diesem Denken über die Sprache sich die Möglichkeit dieses Denkens selber erweisen muss. Wenn man, um das nochmal kurz zu erläutern, wenn man sagt, dass Denken radikal sprachlich ist, insofern es nur in der Sprache und aus der Sprache vollzogen werden kann, dann muss es wie auch immer die Möglichkeit geben, die Möglichkeit dieses Denkens aus einer Reflexion auf die Sprache verständlich zu machen. In diesem Sinne ist die Sprache von Heidegger vor allem als die, oder die ist das Denken in der Sprache, besser gesagt, von Heidegger vor allem als die Möglichkeit eines ursprünglichen zur Sprache Bringens verstanden. Es gibt, und da gibt es hinreichend Analysen von Heidegger auch, immer auch, darüber haben wir ja gesprochen, die andere Seite der Sprache, diejenige, die man vielleicht den Leerlauf der Sprache nennen könnte, das, was er in seiner Zeit das Gerede nennt, was er in der frühen Phase mit dem Begriff der Tradition assoziiert, also die Sprache, die ein unsachgemäßes und nicht auf die Sache bezogenes Weiterreden ist. Aber dies ist sozusagen ein Derivat, es ist eine Abkömmlichkeit der Sprache, die nicht authentisch ist, während das Authentische, die Sprache im eigentlichen Sinne, die Sprache in ihrem Wesen oder wie man es ausdrücken will, ein ursprüngliches zur Sprache bringen ist. Und Denken ist im Sinne Heideggers ein derartiges ursprüngliches zur Sprache bringen. Es ist ein Denken des Anfänglichen, des Ursprünglichen im doppelten Sinne des Genitivs in dem Fall. Ein Denken, das aus dem Anfänglichen Ursprünglichen kommt und das Anfängliche Ursprüngliche zur Sprache bringt. Und was das wiederum heißt, hatten wir uns zunächst an Heideggers Verständnis des Übersetzens klargemacht. Sofern dieses Denken auf die Geschichte der Philosophie bezogen ist und auch sofern es auf Dichtung bezogen ist, ist es wesentlich ein übersetzendes Denken, also ein Denken, das sich an Artikulationen des Ursprünglichen in seinem Sinne orientiert und diese Artikulationen des Ursprünglichen aufnimmt, um sie neu zur Sprache zu bringen. Oder um nochmal diese Überlegungen aus der Vorlesung zu Parmenides in den beiden charakteristischen Begriffen aufzunehmen, übersetzen ist einerseits der Schritt ins Ursprüngliche, also das Übersetzen ins Ursprüngliche, und andererseits der Schritt zurück in die eigene Sprache, das Übersetzen, die sich dadurch, dass das Ursprüngliche in ihr zur Sprache kommt, selber verändert. Und zwar derart, dass sie ihre eigene Ursprünglichkeit, ihre je eigene Ursprünglichkeit findet und zurückfindet. Das ist, wenn man Heidegger folgt, deswegen so, weil die Sprache, wo sie in dieser Weise ursprünglich ist, das Ursprüngliche zur Sprache bringt, ihre Nennkraft wiedergefunden hat. Und Nennkraft, das ist die Möglichkeit des Nennens, das ist das, was Heidegger als das Wesen der Sprache versteht. Und diese Nennkraft ist es auch, die ihn dazu bringt, das Wesen der Sprache als Dichtung zu verstehen, also die Sprache selber als dichterisch, was, um auch das noch einmal zu erinnern, nicht heißt, dass die Sprache poetisch sei, sondern was nur heißt, dass in der Poesie, also in der Dichtung im engeren Sinne, das zur Geltung kommt, was die Sprache ihrem Wesen nach ist. Um nun dieses ursprüngliche Nennen genauer zu verstehen, hatten wir uns eingehend mit einer Passage aus der Abhandlung über den Ursprung des Kunstwerks beschäftigt. Hier sollten wir noch einmal ansetzen. Ich hatte ja diese Passage zunächst zitiert und dann schrittweise kommentiert. Ich will diesen Kommentar noch einmal kurz in Erinnerung rufen und dann weiter zu entwickeln versuchen. Die Sprache, so liest man hier, bringe, Zitat, das Seiende als Seiendes allererst ins Offene. Und weiter, Zitat, wo keine Sprache wehst, wie im Sein von Stein, Pflanze und Tier, da ist auch keine Offenheit des Seienden und demzufolge auch keine solche des Nichtseienden und Leeren. Und schließlich, indem die Sprache erstmals das Seiende nennt, bringt solches Nennen das Seiende erst zum Wort und zum Erscheinen. Sprache, um die Kommentare, die ich dazu gegeben hatte, noch einmal in Erinnerung zu rufen, ist demnach nicht wesentlich Mitteilung. Sie geht nicht darin auf, Mitteilung zu sein und lässt sich in ihrem Wesen auch nicht als Mitteilung bestimmen. Wobei Heidegger unter Mitteilung versteht, dass etwas bereits Offenbares nur sprachlich artikuliert und so anderen mitgeteilt, an andere gleichsam in einer Abbildform weitergegeben wird. Das ist Sprache nicht, sondern Sprache macht offenbar. Sprache macht offenbar. Das ist ein Gedanke, der uns ja auch aus den frühen Überlegungen Heideggers nicht unvertraut ist. Da kann man jetzt auch schon einmal eine Brücke schlagen, insofern der Begriff der Hermeneutik, erinnere an die Hermeneutik der Faktizität, ja genau diesen Sinn hat. Hermeneutik, wie Heidegger das verstehen will, ist Auslegung des Daseins und als Auslegung des Daseins die Möglichkeit des Daseins für sich selber verstehend zu werden, wie das in der Vorlesung aus dem Sommer 23 heißt, also sich selber in sich selber offenbar zu werden. Gemäß der Kunstwerkabhandlung ist darunter Folgendes zu verstehen, dieses nämlich, dass die Sprache das, was genannt wird, in die Offenheit kommen lässt, und zwar derart, dass seine Offenheit oder Offenbarkeit eigens erfahren werden kann. Offenbarkeit, wie Heidegger sie verstehen will, und das sollte man festhalten, ist eigens erfahrene oder eigens erfahrbare Offenbarkeit. Er denkt hier also nicht daran, dass etwas zugänglich ist, derart, dass wir in irgendeiner vorbewussten oder nur beiläufigen Weise uns auf es beziehen oder im Bezug zu ihm stehen und dann eine sprachliche Artikulation dessen möglich ist. Man könnte ja auch so denken, indem man zum Beispiel die Offenbarkeit der Wahrnehmung als eine versteht, die in sich nicht wesentlich sprachlich bestimmt ist, aber dass wir das Wahrgenommene dann, indem wir es sprachlich zu artikulieren versuchen, eben erst genau verstehen. Das ist zum Beispiel der Sachverhalt der Beschreibung von etwas, also wenn Sie irgendetwas, sei es ein Kunstwerk, sei es eine Landschaft oder was auch immer, beschreiben wollen, ist das ja bei einem Bild zum Beispiel ein Wechselspiel zwischen Hinsehen und Beschreiben. Also da würde man die Offenbarkeit dieses Bildes, das Sie beschreiben, nicht ausschließlich über die Beschreibung fassen können, sondern man würde sagen müssen, man muss etwas vor Augen haben, damit es sprachlich artikulierbar ist. Und das heißt nicht natürlich, dass die sprachliche Artikulation im Sinne der nachträglichen Mitteilung erst hinzukommt, sondern das heißt in dem Fall, dass durch die sprachliche Artikulation einer Wahrnehmung diese Wahrnehmung als solche sich klärt, sich verdeutlicht und sich auch verändern kann. Aber so denkt Heidegger nicht, sondern Offenbarkeit, wie er das in dem Kunstwerkaufsatz, in der Kunstwerkabhandlung erläutert, ist die ausdrückliche Offenbarkeit, die durch das Nennen als solche überhaupt erst ermöglicht ist. Also Offenbarkeit, die als solche erfahren wird. Etwas ist mir als Offenbares offenbar. Das ist der Offenbarkeitsbegriff, den er hier hat. Das lässt sich nun auch so verstehen, dass sie die Offenbarkeit des Seienden als Seienden ist. Über diese Formel, das Seiende als Seiendes, hatte ich gesprochen in der letzten Vorlesung und gezeigt, wie diese Formel, die aristotelische Formel vom Onheon, vom Seienden, sofern es ein Seiendes ist, aufnimmt und wie diese Formel im Zusammenhang Heideggers gleichwohl einen neuen Sinn bekommt. Das ist, das man hier verwenden würde, wenn man über etwas spricht und sagt, es ist, dieses ist nicht die Feststellung eines bestehenden Sachverhaltes. Es ist also nicht im Sinne einer klassischen Aussage gemeint, sondern dieses ist gibt, wenn man Heidegger folgt, die ausdrückliche Offenbarkeit von etwas zu verstehen. Also indem ich sage, dieses ist, sage ich damit, es ist offenbar. Und damit sage ich dann außerdem, darauf komme ich gleich auch nochmal etwas ausführlicher, damit sage ich dann auch, es zeigt sich, es ist präsent, es ist anwesend. Also das ist auf diese Weise immer als ein Präsentsein, als ein Offenbarsein zu verstehen. Und so verstanden liegt das Sein von etwas in der Sprache. Es liegt in der Sprache derart, dass man sagen kann, dasjenige, was man an etwas versteht, wenn man versteht, dass es ist, also das Sein von etwas, das ist dasjenige, was in der Sprache liegt und aus der Sprache ermöglicht wird. Die Sprache ist nach einer oft zitierten, oft auch falsch oder unvollständig zitierten Formulierung aus dem 1946 geschriebenen Brief über den Humanismus, Zitat, das Haus der Wahrheit des Seins. Das Haus der Wahrheit des Seins, wobei Wahrheit in der letzten Woche entwickelten Sinne als Unverborgenheit oder sagen wir auch Offenbarkeit zu verstehen ist. Und dann gibt die Sprache diejenige Offenbarkeit, Unverborgenheit, die das Sein als solches ausmacht. So, denke ich, wird man diese Formel interpretieren können. Offenbarkeit in dem gerade erläuterten Sinne, ich hatte es kurz vorweggenommen, ist sich zeigen, ist erscheinen und ist damit Phänomenalität. Also müssen wir sagen, dass Heidegger auch die Phänomenalität von etwas, den Phänomencharakter von etwas, von der Sprache her versteht. Und dass er außerdem, darüber wäre im Einzelnen noch viel zu sagen, aber das übergehe ich jetzt an dieser Stelle. Und dass außerdem Phänomenologie und Ontologie in eins fallen, gemäß der heideggerschen Überlegung. Also über das Sein von etwas zu reden, heißt immer über die Unverborgenheit von etwas zu reden. Das heißt immer über das Sich-Zeigen von etwas zu reden. Also Seiendheit und Phänomenalität ist dasselbe gemäß dieser Konzeption. Und dass Phänomenalität von der Sprache her verstanden wird, darauf hatte ich ja hingewiesen und das hatte ich auch mit einem Zitat schon belegt. Das ist bereits eine Überlegung, die in Sein und Zeit ausdrücklich gemacht wird, die sich in der Hermeneutik der Faktizität-Vorlesung deutlich vorbereitet und die in diesem Begriff der Hermeneutik selber schon angelegt ist. Also Phänomenalität, der Phänomencharakter von etwas, ist nichts, was einfach für sich besteht, sondern was ohne Sprache nicht möglich ist. Und in Sein und Zeit ist dieser Gedanke nun so entwickelt, dass die Phänomene, die dort untersucht werden sollen, gerade nicht das primär von sich aus ohne weiteres sich Zeigende ist, sondern Phänomen in diesem Sinne ist das, was durch die ausdrückliche Aufweisung, wie Heidegger das nennt, erst zum Sich-Zeigen gebracht werden muss. Also auch hier bereits eine Interdependenz, eine wechselseitige Abhängigkeit von Phänomenalität und Sprache, aber derart, dass die Sprache die Phänomenalität als solche derart zur Geltung bringt, dass sie etwas aus der Verborgenheit in die Offenbarkeit holt. Wir hatten gestreift, dass dieses als eine Kritik an Husserl zu verstehen ist, an dem, was Husserl die originären Gegebenheiten nennt. Phänomene sind nicht einfach da, sondern sie sind sprachbedürftig in einem wesentlichen Sinne. Nur in einer ausdrücklichen Aufweisung sind sie eigentlich Phänomene und das heißt, gemäß Sein und Zeit sind sie phänomenologische Phänomene. Ohne den Logos der Phänomenologie gibt es keine Phänomene. Dieser Gedanke ist nun, und da möchte ich wieder einsetzen, in der Kunstwerkabhandlung gegenüber Sein und Zeit auf eine eigentümliche Weise modifiziert, verändert und radikalisiert. Nicht gemäß den Überlegungen der Kunstwerkabhandlung, nicht die Phänomenologie ist in ihrer Sprachlichkeit länger originär, sodass es allein in ihr originär Gegebenes, also Erscheinendes ist, sondern die Sprache selbst ist im Hinblick auf die Phänomene originär. Also Heidegger geht, wenn man so will, deswegen habe ich das eine Radikalisierung genannt, einen Schritt zurück, indem er die Möglichkeit des Sich-Zeigens nicht mehr aus einem spezifisch philosophischen, also phänomenologischen Aufweisungsgestus heraus verständlich macht. Es keine, das sich zeigen, keine Leistung der Philosophie als Phänomenologie mehr ist, sondern die Sprache selbst ist dasjenige, worauf Phänomenalität letztlich zurückgeführt werden kann. Phänomene sind sprachlich. Phänomene sind sprachliche Phänomene in dem Sinne, dass sie aus der Sprache als Phänomene möglich sind oder anders gesagt, dass sie ihre Phänomenalität in der Sprache selbst haben. Die Sprache selbst ist das Phänomenologische im ursprünglichen Sinn, wenn man das zuspitzen wollte. Und das wiederum ist sie nicht als ein Aufweisen, als ein schlichtes Sehenlassen von etwas, wie das in Sein und Zeit noch genannt worden war, sondern in der Sprache liegt selber das Erscheinen. In der Sprache liegt selber das Erscheinen. In der Sprache, sofern sie Sprache ist, liegt das Erscheinen. Und das ist diese Formulierung, die ich vorhin auch noch einmal zitiert hatte. In der Sprache, so heißt es im Kunstwerkaufsatz, kommt etwas zum Wort und zum Erscheinen. Und zum Wort und zum Erscheinen, das dürfen wir hier als zwei Bestimmungen desselben verstehen. Derart, dass zum Wort kommen heißt zum Erscheinen kommen heißt immer zum Wort kommen. Und das heißt, dass Phänomenalität im Wesen der Sprache liegt. Das ist die These, die sich in dieser Zeit vorbereitet und die Heidegger in seinen späteren Texten zur Sprache, auf die ich später auch noch eingehen werde, dann ausgeführt hat. Aber ist also die eigentümliche, diese eigentümliche Wende zur Sprache im Sinne einer Überlegung, der gemäß die Sprache letztlich das Letzte und Unhintergehbare ist. Das kündigt sich so in der Mitte der 30er Jahre ungefähr an. Die ersten, habe das in einem Aufsatz, der Dynamis Metalogu heißt und in meinem Band zu Heidegger, Antworten und Fragen, bei Klostermann erschienen, auch mal gezeigt. Der erste mir bekannte, auf jeden Fall Beleg dafür, ist eine Vorlesung zu Aristoteles vom Anfang der 30er Jahre, wo zum ersten, und zwar zu Aristoteles Metaphysik, Buch Theta 9, nach der anderen Zählung Kapitel 1 bis 3, wo zum ersten Mal eigentlich jede Offenbarkeit als eine sprachliche gedacht wird. Dieses Denken der Sprache als der Möglichkeit von Sein und Erscheinen, dieser Versuch, Sein und Erscheinen in ihrer Möglichkeit als sprachlich verständlich zu machen und damit die Sprache als das eigentlich zu Denkende zu erweisen, hat übrigens auch eine eigentümliche Parallele zu einer Umdeutung des Hermeneutikbegriffs, die Heidegger eher im Vorübergehen, aber doch mit bemerkenswerter Klarheit durchführt. Und zwar ist das in dem Band Unterwegs zur Sprache. Da findet sich ein Dialog, der auf ein Gespräch zwischen Heidegger und einem japanischen Germanisten zurückgeht und in diesem Dialog über die Sprache aus einem Gespräch von der Sprache, heißt es, wird über das Hermeneutische nachgedacht. Das ist Gesamtausgabe Band 12, Seite 115. Und da heißt es, Zitat, dass das Hermeneutische nicht erst das Auslegen ist, sondern vor dem schon das Bringen von Botschaft und Kunde bedeutet. Also dass das Hermeneutische nicht erst das Auslegen ist, sondern vor dem schon das Bringen von Botschaft und Kunde bedeutet. Das soll heißen, die Sprache ist es, die uns etwas kundtut. In der Sprache werden wir mit etwas bekannt gemacht. Die Sprache bringt uns etwas, Botschaft in diesem Sinne. Die Sprache bringt uns die Phänomene kommen aus der Sprache. Das ist im ersten Augenblick sicher ein etwas schwer verständlicher oder nicht in jeder Hinsicht nachvollziehbarer Gedanke. Und deswegen müssen wir versuchen, diese phänomenale Kraft der Sprache als solche uns noch ein wenig besser zu verdeutlichen. Das Wort, mit dem Heidegger andeutet oder sagt, wie er diese phänomenale Kraft der Sprache verstehen will, ist das Wort nennen. Und deswegen muss man sich ein wenig klar darüber werden, was mit diesem Wort eigentlich hier gesagt ist. Nennen, das ist jetzt zunächst mal unabhängig von Heidegger erläutert, ist verwandt im Deutschen mit dem Wort Name. Man nennt jemanden mit ihrem oder seinem Namen, und zwar derart, dass man jemanden diesen Namen zuspricht oder dass der Name etwas ist, das einer Person erst zugesprochen worden ist. Menschen sind ja nicht von Natur aus mit einem Namen auf die Welt gekommen, sondern ein Name wird zugesprochen. In der Taufe wird ein Name rituell befestigt zugesprochen. Und dieses Zusprechen eines Namens ist zugleich ein verbindlicher Akt. Also taufen, jemanden auf einen Namen taufen oder jemanden in einer bestimmten, jemanden beim Namen nennen, das ist nicht eine beliebige Charakterisierung einer Person, die auch anders sein könnte, die auch wahr oder falsch sein könnte, sondern es ist ein Zusprechen, das insofern Verbindlichkeit hat, als der zugesprochene Name im Allgemeinen unabänderlich ist. Und das ist wichtig für das Verständnis dieses Nennens. Also es ist keine Kennzeichnung, wenn man jemanden einen Namen zuspricht. Es ist keine Kennzeichnung derart, dass man jemanden zum Beispiel als der Philosoph aus Meßkirch oder irgendwie so charakterisiert. Aber es ist auch kein Aussagen, das Nennen, derart, dass man etwas als etwas anspricht, indem man ihm eine bestimmte Eigenschaft zuspricht. Das Nennen ist einfach. So, wenn Sie jemanden beim Namen nennen, dann sagen Sie nichts über diese Person, sondern Sie wecken zum Beispiel die Aufmerksamkeit desjenigen, der oder derjenigen, die beim Namen genannt worden ist. Jemanden rufen, jemanden beim Namen nennen, heißt, sich einfach hin auf jemanden zu beziehen, und zwar so zu beziehen, wie das nur mit dem Namen möglich ist. Also im Namen ist die Person in gewisser Weise da. Nachdem eine Person einmal einen Namen hat, ist sie in diesem Namen da. Und man muss zwar unter Umständen den Namen erläutern, aber was man dann erläutert, lässt sich nur erläutern, indem man sich immer wieder auf den Namen bezieht. Also der Name Martin Heidegger ist keine Erläuterung und keine Aussage. Sie könnten natürlich fragen, was Sie nach diesem Semester schon gar nicht mehr machen werden. Wer ist Martin Heidegger? Und dann könnte man eine längere Geschichte darüber erzählen. Aber diese Geschichte können Sie nur erzählen, weil der Name die einfache Benennung ist, weil die Person mit dem Namen da ist und alles, was man über diese Person, ihr Leben und ihr Werk und so weiter dann sagt, alles durch den Namen sozusagen ein Zentrum bekommt. Also im Nennen ist das Genannte oder Benannte einfach als es selbst da. Und das, so müsste man mit Heidegger diesen Gedanken weiter erläutern, das heißt umgekehrt, dass etwas nicht vorgestellt wird, dass etwas nicht vorgestellt, also gegenübergestellt wird, sodass man es beschreiben könnte. Das Nennen ist nicht vergegenständlichend, nach Heideggers Überzeugung, mit anderen Worten. Also indem Sie eine Person beim Namen nennen, machen Sie die Person, indem Sie sie selber beim Namen nennen, machen Sie die Person nicht zum Gegenstand von Aussagen. Man kann natürlich, wie ich das gerade an dem Beispiel Martin Heidegger erläutert hatte, den Namen auch als dasjenige nehmen, mit dem jemand genannt und dann zum Gegenstand von Aussagen gemacht werden kann. Aber das Nennen selber, so sieht das Heidegger, ist nicht vorstellend und nicht vergegenständlichend. Und was das heißen soll, kann man sich vielleicht am ehesten klar machen, indem man eben an die Situation, auf die ich mich immer wieder bezogen hatte in diesen Überlegungen, des Ansprechens einer Person denkt, jemanden anzusprechen mit dem Namen oder anzusprechen, beim Namen zu nennen, heißt eben nicht, etwas über jemanden zu sagen, sondern sich auf den anderen in seiner ungegenständlichen Präsenz einzustellen. So könnte man das vielleicht erläutern. Das heißt, das Nennen ist für Heidegger auch kein Beschreiben, sondern jede Beschreibung, so liest man in dem Feldweggespräch über die Gelassenheit aus dem Jahr 1945, jede Beschreibung müsste das Genannte gegenständlich vorführen, während das nennende Denken kein Vorstellen eines Gegenständlichen mehr ist. Das Nennen ist dabei keineswegs willkürlich. Also hier ist die Analogie mit der Taufe nicht mehr tragfähig, sondern man könnte sagen, wie Eltern ihr Kind nennen, ist in gewisser Weise willkürlich. Also deswegen kann man auch überlegen, ob lieber so oder ob man diesen oder jenen Namen lieber mag. Aber das, was Heidegger hier versucht, und da muss man sich schon klar machen, dass es eine durchaus kühne Überlegung ist, ist das Wesen der Sprache vom Namen her zu verstehen. Das Wesen der Sprache nicht als Beschreibung, Bezeichnung, als objektivierende Aussage, sondern vom Namen her zu verstehen. Und es dürfte wahrscheinlich von einem gewissen Interesse sein, dass es im 20. Jahrhundert noch einen zweiten Philosophen gibt, der das völlig unabhängig von Heidegger gemacht hat, genauso wie Heidegger seine Überlegung völlig unabhängig von diesem anderen Philosophen gemacht hat. Er ist uns schon mal begegnet, das ist Walter Benjamin, von dem es einen frühen Aufsatz gibt, der heißt Über die Sprache des Menschen und die Sprache überhaupt. Und da wird auch der Versuch gemacht, Sprache vom Namen und das heißt vom Nennen her zu verstehen. Das ist nicht ganz einfach, wie gesagt, wenn wir uns in unserem Sprachverständnis, wie wir das in der Tradition griechischer Philosophie im Allgemeinen tun, an syntaktischen Strukturen orientieren. Also sobald man in Sätzen denkt, hat man es mit dieser Konzeption schwer. Und man könnte geradezu sagen, dass die aristotelische Ontologie eine Ontologie ist, die an der Form des Aussagesatzes abgelesen ist und damit die Form des Aussagesatzes, also des Satzes, vorgibt, wie wir uns das Seiende, Heidegger würde ich jetzt sagen, vorstellen. Aber es ist hier der Versuch, Sprache ganz anders zu denken. Sprache ganz anders, nämlich aus einem Ansprechen, aus einem ursprünglichen Ansprechen der Dinge zu denken. Und dieses Ansprechen deswegen kann die Erscheinung und das Seiende in der Sprache liegen. Dieses Ansprechen ist keineswegs willkürlich. Also es soll nicht so sein, dass es etwas gibt und man sich dann zu diesem einen Namen ausdenkt. Das würde voraussetzen, dass es Namenloses gibt. Dass es zunächst Namenloses gibt oder namenlose Lebewesen gibt und wir dieses dann taufen, dieses dann benennen. Aber wie Heidegger in dem sogenannten Feldweggespräch, auf das ich mich gerade bezogen hatte, Gesamtausgabe Band 77, ist das zu bedenken gibt, gibt es gute Gründe an der Möglichkeit des Namenlosen zu zweifeln. Zitat, aber ist es denn ausgemacht, dass es überhaupt das Namenlose gibt? Vieles ist uns oft unsagbar, aber doch nur deshalb, weil uns der Name nicht einfällt, den es hat. Vieles ist unsagbar, aber doch nur deshalb, weil uns der Name nicht einfällt, den es hat. Also das soll heißen, wenn ich etwas nicht nennen kann, dann heißt das nicht, dass dieses keinen Namen hat, sondern das heißt nur, dass ich den Namen nicht kenne, dass ich den Namen nicht weiß. Und in dem Augenblick, wo ich den Namen finde, kann ich es auch nennen und für mich in die Erscheinung bringen. Natürlich stellt sich hier wie von selbst die Frage ein, wie denn etwas zu seinem Namen kommt, ob es so etwas wie eine ursprüngliche Benennung gibt. Und dann wären wir in der Genesis des Alten Testamentes. Aber das würde ja die Möglichkeit des Namenlosen wieder ins Spiel bringen, wenn man nicht im Sinne erwähnten Bibeltextes sagen würde, die Dinge und Lebewesen kommen dadurch, dass sie genannt werden, überhaupt erst ins Sein. Also der Name Gottes, der von Gott verliehene Name, und das ist auch für Benjamin ganz wichtig, diese Geschichte, ist nicht ein zugesprochener Name, sondern es ist ein Name, mit dem etwas ins Sein kommt. Es ist sozusagen das Schöpfungswort Gottes. Und ich denke, man darf sagen, dass diese Vorstellung oder dieser Gedanke eines Schöpfungswortes es ist, was hier in diesem Versuch Seiendheit und Phänomenalität mit dem Nennen in eins zu denken, den Hintergrund, für diesen Versuch den Hintergrund abgibt. Also Heidegger kleidet das nicht in eine religiöse Geschichte und sagt, als Gott die Welt schuf, schuf er die Dinge, indem er sie beim Namen nannte. Und indem er sie beim Namen nannte, heißt sie als diejenigen ernannte, die sie dann sind. Sondern es wird in einer direkten Weise der Sprache zugesprochen. Und das würde eben heißen, dass indem wir zum Beispiel über ein Wort nachdenken, indem wir über ein Wort nachdenken und ein Wort verstehen, damit zugleich dasjenige präsent in Erscheinung haben, was dieses Wort nicht bezeichnet, das wäre falsch, sondern was dieses Wort sagt. Das klingt eigen, aber es ist zu nehmen als Versuch, über die Dinge nicht zu reden, sondern die Dinge aus denjenigen Benennungen oder aus denjenigen Namen, in denen die Dinge da sind, zu verstehen. Ein Beispiel dafür, ein ganz banales Beispiel vielleicht, gibt es auch in diesem Feldweggespräch, daran kann man das ein wenig illustrieren, da wird über das Wesen eines Krugs nachgedacht. Und also den Kontext darf ich jetzt weglassen. Und dann wird die Rede darauf gebracht, dass der Krug ein Gefäß ist. Und wenn, in dem Moment, wo wir das Wort Gefäß haben, haben wir im Wort etwas, was wir denken können, nämlich Gefäß ist klarerweise als Wort derart, dass das Fassen in ihm steckt, sodass wir also das Fassende eines Krugs alleine schon darin haben, dass wir den Krug als Gefäß nennen können. So stellt Heidegger sich das vor. Und das heißt, er stellt es sich so vor, dass die Dinge erst als diejenigen da sind, die sie sind, indem sie in der Sprache genannt werden. Es gibt einen Satz auch im Feldweggespräch, da heißt es, dass die Namen nicht aus einer Benennung kommen, sondern sich einer Nennung verdanken, in der sich zumal das Nennbare, der Name und das Genannte ereignen, indem sich das Nennbare, der Name und das Genannte ereignen. Also in einem performativen Akt namens Nennen ist der Name mit dem, was in ihm genannt werden kann und demjenigen, was in ihm aktual genannt ist, gleich ursprünglich da. Und wenn man diesen Sachverhalt, diese Einsinnigkeit von Wort und Erscheinen in irgendeiner Weise verständlich machen kann, dann sicherlich so, so meine ich, dass man auf die Dichtung im engeren Sinne rekurriert. Ein Gedicht ist nicht derart, dass es sich auf etwas bezieht. Ein Gedicht ist nicht referenziell. Also wenn Sie zum Beispiel lesen, über allen Gipfeln ist Ruhe, eines der schönsten Gedichte in deutscher Sprache, über allen Gipfeln ist Ruhe, dann ist das keine Feststellung. Dann ist damit nicht gesagt, dass nachdem die Vögel nun eine Stunde lang heftig gelärmt haben, sie endlich zur Ruhe gekommen sind oder sonst irgendwas, sondern Gipfel und Ruhe und die Ruhe der Gipfel ist alleine in dieser Nennung da. Also das, was wir verstehen, wenn wir dieses Gedicht verstehen, ist nichts außerhalb des Gedichtes. Es ist nichts außerhalb des Gedichtes, auch dann nicht, wenn Sie sich über die biografische Entstehungssituation des Gedichtes informieren oder gar in den Thüringer Wald reisen und einen Berg namens Kickelhahn besteigen und dort in eine Jagdhütte gehen, in die auf die Fensterscheibe dieser Gedichttext eingekratzt ist von demjenigen, von dem das Gedicht stammt. Goethe hat nicht den Thüringer Wald beschrieben, sondern er hat etwas zur Sprache gebracht, was in dem Gedicht immer in der Sprache ist und immer in der Sprache da ist. Also das Gedicht selber hat Erscheinungsqualität und hat Erscheinungsqualität im Hinblick auf das, was in ihm genannt ist und was wir als einen Bezug von Gipfeln und Ruhe, und Sie wissen ja, wie es weitergeht, hoffentlich dann verstehen können. Aber das, was am Gedicht einleuchtend sein mag, muss nicht unbedingt als das Wesen von Sprache generell verständlich sein. Heidegger meint das aber so, und er meint es so, indem er eben Sprache als in dem Sinne dichterisch versteht, dass es alleine, also dass die Sprache alleine dasjenige ins Erscheinen bringt, was sie ins Erscheinen bringt. Dasjenige, was in der Sprache da ist, ist nicht auch außerhalb der Sprache da, sondern indem wir es als auch außerhalb der Sprache da seiend verstehen wollen, verfehlen wir diesen Gedanken. Das ist die Überlegung. Und wie gesagt, das lässt sich am Dichterischen im engeren Sinne nachvollziehen. Alleine im Gedicht ist das Gedichtete da. Nur so, wie es im Gedicht ist, hat es Sinn, und deswegen hat es keinen Sinn, über das Gedicht hinaus nach dem Wesen oder der Verfasstheit des Gedichteten zu fragen. Doch was, um es noch einmal zu sagen, für das Gedicht gilt, das gilt Heideggers Überlegung zum dichterischen Charakter der Sprache zufolge für die Sprache überhaupt. Und das wiederum heißt, die Sprache ist derart, dass in ihr alles das da ist, von dem wir uns dann vorstellen können, dass es auch separat von der Sprache existieren würde. Aber es ist zunächst einmal in der Sprache da. Das ist die These. Sprache ist dasjenige, was uns überhaupt so etwas wie das Ganze dessen, was ist, erfahrbar macht. Sprache bringt dasjenige, das wäre der zweite oder ein weiterer Punkt im Verständnis der Sprache. Sprache bringt dasjenige, was in ihr da ist, zusammen, sodass das, was in ihr da ist, nicht separat für sich gegeben ist, sondern nur in seinem Zusammensein. Und das ist es, was Heidegger in seinen Überlegungen zur Sprache an das griechische Wort Logos anschließt. Logos kommt vom Verb legen her, und legen, so Heidegger, heiße lesen. Und zwar eben in dem Sinne, wie man vom Lesen des Weins oder vom Lesen der Ähren spricht. Dieses Lesen ist ein Zusammentragen, oder wie man in dem Aufsatz über Heraklit in Vorträge und Aufsätze liest, es ist ein Zusammen ins Vorliegen bringen, ein Vorliegen lassen, ein gesammeltes Vorliegen lassen des beisammen Anwesenden. Das sind eine Reihe von Formulierungen, die er hier ausprobiert. Wobei man hier unter dem Vorliegen lassen und dem Anwesenden auch wiederum dasselbe zu verstehen hat. Beisammen anwesend kann nur dasjenige sein, was ins Vorliegen gelassen und im Vorliegen gelassen wird. Also Vorliegen ist sprachlich. Es kommt aus der Sprache, ergibt sich mit ihr und muss also auch aus der Sprache verstanden werden. Es ist die Sprache, die das Verhältnis zum vorliegenden, Anwesenden und in diesem Sinne Erscheinenden stiftet, indem sie überhaupt etwas vorliegen lässt. Das ist die These, die ich versucht habe, so gut es im Augenblick geht, auch zu erläutern und verständlich zu machen. Und man wird diese These vielleicht am ehesten so verstehen können, dass man sagt, die Überlegung Heideggers ist die, dass das Verständnis der Dinge aus der Sprache kommt. Und Dinge sind ihr Verständnis. Dinge sind ihre Verständlichkeit oder ihre Verständnismöglichkeit. Es ist der Sinn der Dinge. Es sind die Dinge unter dem Gesichtspunkt ihres Sinns, der auf diese Weise aus der Sprache kommt und von der Sprache her verständlich gemacht wird. Das ist ein Gedanke, der nun insofern oder der zentral für das späte Denken Heideggers ist und der auch ihn in seinen Überlegungen zur Sprache in dem späteren Buch Unterwegs zur Sprache beschäftigt hat. Das ist ganz aufschlussreich und deswegen würde ich darauf auch noch gerne eingehen. Es gibt in diesem Band Unterwegs zur Sprache einen dreiteiligen Text, drei Vorträge, die zusammengehören, sind das. Und in diesem, der heißt Das Wesen der Sprache. Und in diesem Text arbeitet Heidegger das Wesen der Sprache vor allem oder maßgeblich, könnte man sagen, so heraus, dass er ein Gedicht interpretiert, nämlich ein Gedicht von Stefan George, das den Titel Das Wort trägt. Und Heidegger, und da sehen Sie wieder die, sozusagen die Übersetzungsstrategie dieses Denkens, Heidegger liest dieses Gedicht, ich finde legitimerweise, als ein Gedicht, in dem die Sprache zur Sprache kommt. Also ein Gedicht über das Wort, Logos, könnte man das ins Griechische übersetzen, ein Gedicht über das Wort, ist ein Gedicht, das das, was es selber ist, zur Sprache bringt. Und hier wird der Gedanke, den ich versucht habe zu entwickeln, bekräftigt, nämlich der Gedanke, dass das Gedicht die Erfahrung bekunde, Zitat, dass erst das Wort ein Ding als das Ding, das es ist, erscheinen und also anwesen lasse. Das Wort sage sich dem Dichter, Zitat, als das zu, was ein Ding in dessen Sein halte und erhalte. Also ein Ding als das, was es ist, ist nur im Wort da. Ohne Wort kein Sein. Wobei man hier klarerweise deutlich sieht, dass das Ding als das, was es ist, in seinem Sinn, in seiner Bedeutung, könnten wir auch sagen, von der Sprache abhängig gemacht wird und anders formuliert, das Ding nur in seinem Sinn gesehen wird. Es wird nicht als ein Sichtbares, nicht als ein Berührbares, also nicht als ein Wahrnehmbares verstanden, sondern es wird alleine als das Ding, das es ist, verstanden. Und als das Ding, das es ist es in der Sprache da. Heidegger macht das, entwickelt diesen Gedanken, indem er immer wieder neu auf Nuancen hin die letzten Verse dieses Gedichtes interpretiert oder über die letzten beiden Verse dieses Gedichtes meditiert, könnte man geradezu sagen. Diese beiden letzten Verse lauten, und nur die will ich auch zitieren, so lernt ich traurig den Verzicht, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. So lernt ich traurig den Verzicht, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Das heißt, was ungenannt bleibt, was nicht zu Wort kommt, das lässt sich nicht halten, es ist nicht da, es schwindet und vergeht. Und das heißt, man könnte sagen, was hier formuliert wird in diesem Gedicht, ist eine Einsicht in die Grenzen der Dingerfahrung. Eine Einsicht in die Grenzen der Dingerfahrung, die zugleich eine Einsicht in die Grenzen der Sprache ist. Also ich würde Georges Gedicht so verstehen, dass diese beiden Verse bedeuten, wo das Wort fehlt, da verliere ich die Dinge. Und das heißt, ich muss lernen, dass es Dinge gibt, die ich nicht zu Wort bringen kann. Ich muss die Grenzen der Sprache lernen. Und das könnte man ja auch wieder als eine Grunderfahrung der Moderne in dem Sinne interpretieren, dass man an Hofmannsthals Candorsbrief, auf den ich mich früher bezogen hatte, in dem Zusammenhang denkt. Doch Heidegger gibt dem Verzicht, um den es hier geht, eine eigentümliche Wendung. Gemeint sei nicht der Verzicht auf das haltlose, schwindende und vergehende, also der Verzicht, alles zu Wort bringen zu können, sondern nach Heideggers Verständnis ist der Verzicht gleichbedeutend damit, er dreht das so eigentümlich herum, gleichbedeutend damit, sich dem Wort erst wahrhaft zu überlassen, sich dem Wort erst wahrhaft zu überlassen. Also der Verzicht, den der Dichter lernt, wie er sagt, der Verzicht besteht darin, dass es Dinge nur gibt, wo es Worte gibt. Das heißt, dass es keine Dinge gibt, wo es keine Worte gibt. Es ist keine Reflexion der Grenzen der Sprache, wenn man Heidegger folgt, sondern gerade eine Reflexion auf das Gebende der Sprache, auf die Nennkraft der Sprache. Und das heißt, der Dichter, so diese Überlegung, erfährt seine Gebundenheit an das Wort, das ihm nicht als Benennung zur Verfügung steht, um etwas, das ohnehin schon gegeben ist, zu benennen, sondern indem dieses benennende Verhältnis am Ding zerbreche, dieses benennende Verhältnis zum Ding zerbreche, erfahre der Dichter das Wesen des Wortes. Also nach Heideggers Interpretation ist es so, zunächst einmal erfahre ich das Verhältnis von Wort und Ding so, dass ich meine, die Dinge in irgendeiner Weise zu haben und sie dann benennen zu können. Und diese Sicherheit der Dinge, die ich aufgrund der Sicherheit, dass ich sie habe, benennen kann, die zerbricht. Und was dann bleibt, ist die Einsicht, dass allein das Wort es ist, das mich in ein Verhältnis zum Ding setzt. Das ist eine Variante des Gedankens, den wir jetzt schon mannigfach erprobt haben. Ich zitiere einen Satz aus diesem Text in Unterwegs zur Sprache. Das Wort selbst ist das Verhältnis, das jeweils in sich das Ding so einbehält, dass es ein Ding ist. Also das Ding als Ding ist nur im Wort. Und das heißt, der Verzicht oder der vermeintliche Verzicht, der in Georges Gedicht zur Sprache kommt, besagt dann, Zitat Heidegger, lass fortan kein Ding als Seiendes zu, wo das Wort gebricht. Lass kein Ding als Seiendes zu, wo das Wort gebricht. Und das heißt, denke die Dinge allein aus der Sprache. Denke die Dinge allein aus der Sprache. Erfahre die Dinge allein aus der Sprache. Diese Formulierung, lass kein Ding zu, wo das Wort gebricht, ist eine imperativische Formulierung. Es ist sozusagen ein Imperativ der Sprache, der hier formuliert wird. Und ich denke, dass man diesen Imperativ mit der ganzen Konnotation, die das Wort Imperativ von Kants kategorischem Imperativ her hat, auch verstehen darf. Es ist der Imperativ eines Denkens, das ganz und gar auf Sprachlichkeit verpflichtet wird. Das Denken, um das es Heidegger hier geht, soll in der Sprache heimisch werden und es soll dazu beitragen, ein solches Heimischwerden oder Heimischsein in der Sprache zu fördern. Das Denken soll, wie es im Humanismusbrief heißt, am Haus des Seins bauen. Und Heidegger legt in diesem Zusammenhang Wert darauf, dass diese Rede vom Haus nicht bildhaft zu verstehen sei. Zitat aus dem Humanismusbrief: Die Rede vom Haus des Seins ist keine Übertragung, also Übertragung Metaphora, keine Metapher, keine Übertragung des Bildes vom Haus auf das Sein, sondern aus dem sachgemäß gedachten Wesen des Seins werden wir eines Tages eher denken können, was Haus und Wohnen sind. Das Wesen des Seins ereignet sich in der Sprache. Die Sprache gibt die Möglichkeit des Wohnens vor. Und darin, dass die Sprache die Möglichkeit des Wohnens vorgibt, ist sie im genauen Sinne Haus. Und zwar Haus, man kann den Punkt verstehen, um den es Heidegger geht, Haus nicht im Sinne eines Gebäudes, sondern als Ort der Zugehörigkeit und Hingehörigkeit, so wie ja das Wort Haus, ebenso wie das griechische Wort Oikos, nicht primär ein Gebäude bezeichnet, sondern den Haushalt, also diejenige Aufenthaltsmöglichkeit, der man zugehörig ist und in die man hingehört. Also eine sesshafte Lebensform, eine Lebensform, die sich dann, so könnte man sagen, in Gebäuden in irgendeiner Weise manifestieren kann. Derart verstanden, wenn man diesen Satz ernst nimmt, also wenn wir das Haus vom Sein und zwar vom Sein in der Sprache denken. Wenn wir das Haus vom Sein in der Sprache denken, dann kann uns was Wohnen und Haus im normalen Sinne heißt, vielleicht irgendwann erst deutlich werden. Das soll heißen, das Gebäude kommt aus der Sesshaftigkeit, das Bleiben, aus dem Bleiben und dem Sich-Aufhalten. Also Häuser im sichtbaren Sinne können wir nur aus einem Hausen, aus einem Wohnen her verstehen, das wir als Wohnen in der Sprache uns verständlich machen. In einem Text, in dem Heidegger diese Fragestellung weiterführt, Bauen, Wohnen, Denken, heißt er, von 1951, wird das auch explizit so gesagt, das Bauen kommt aus dem Wohnen. Und zwar das Bauen im doppelten Sinne, nämlich einerseits im Sinne des Ackerbaus, Kohlere, woher das Wort Kultura kommt, und das Bauen als Errichten, Edificare, also das Errichten von Gebäuden, beides kommt aus dem Wohnen, sie sind im Wohnen einbehalten. Bauen, Gebäude errichten, kann auf wahrhafte Weise nur sein, wo man weiß, was Wohnen ist. Wo sind wir hier hingeraten plötzlich? Das ging ja so etwas unausgewiesen von der Sprache und der Sprache als dem Haus des Seins ins Wohnen, das zunächst ein Wohnen in der Sprache ist und als Wohnen in der Sprache eben eine genuine Aufenthaltsmöglichkeit in der Welt sein soll, wenn wir dem folgen. Wo sind wir hingeraten? Ich denke, genau dahin, wo wir angefangen haben. Wir sind in einer großen Kehre an den Anfang unserer Beschäftigung mit Heidegger zurückgekommen. Nur hat sich das ganz anders jetzt gerade angehört, als es sich am Anfang angehört hat. Wir sind nämlich zu diesem einfachen, reduzierten, durch Reduktion zu gewinnenden zurückgekommen, mit dem der junge Heidegger in seiner ersten Nachkriegsvorlesung anfängt, zu dem Einfachen, das die Philosophie aus ihren Begriffsbildungen und Problemstellungen herausführen und zurückführen soll und das, wie wir uns klargemacht hatten, in der Hütte eine irgendwie sichtbare Gestalt findet, nämlich derart, dass es in einer solchen reduzierten Wohnmöglichkeit am offensichtlichsten ist, wie wir mit den Dingen zusammengehören. Wir sind also da herausgekommen, wo wir waren, als wir darüber nachdachten, dass in einer Umwelt lebend es mir überall und immer bedeutet, dass alles welthaft ist, dass es weltet. Sie erinnern sich an diese Formulierungen und man kann, denke ich, sagen, dass diese späten Überlegungen Heideggers zur Sprache, zum Wohnen in der Sprache und die Rede vom Wohnen macht das dann auch ganz offensichtlich, dass diese späten Überlegungen eigentlich ganz direkt an die frühen anschließen. Denn was hat er mit dem Es weltet, mit dem Welten eigentlich zeigen wollen? Er hat zeigen wollen, dass es so etwas wie eine Wesenszusammengehörigkeit der für uns bedeutsamen Dinge mit uns selber gibt. Also eine Verschränkung, könnte man geradezu sagen, von Welt und Leben. Derart, dass Welt, die welthaften Dinge um uns herum, eben keine Objekte, keine Gegenstände sind, sondern dass diese Dinge uns ursprünglich etwas bedeuten. Und dieses Geschehen von, Sie erinnern sich an das Kathedererlebnis, an das Umwelterlebnis am Hörsaal exemplifiziert. Und dieses Bedeuten, dieses Ereignis der Bedeutsamkeit, das ist es, was Heidegger in dieser frühen Vorlesung mit dem Begriff des Weltens bezeichnet hatte. Dieses Einfache des Zusammengehörens war nur in dieser frühen Vorlesung deutlich vom Vollzugssinn des Lebens ausgesehen. Also es war das Leben, das sich welthaft darin vollzieht, dass es die Dinge als bedeutsam erfährt und die Dinge ihm als bedeutsam eine Umwelt geben, dass sie keine Objekte oder Gegenstände sind. Also das Einfache, auf das der frühe Heidegger hinweisen wollte, war das Zusammengehören von Leben und Welt, eines welthaften Lebens und einer Welt als dem Sich-Ereignen von Bedeutsamkeit. Und wenn man das sich klar macht, dann ist dieses späte Denken ganz nah an dem frühen, insofern als an die Stelle der Bedeutsamkeit, dessen, was Heidegger hier das Bedeuten nennt, nun in diesen späten Texten die Sprache getreten ist. Die Sprache ist die Instanz, wenn man so will, des Bedeutens. Die Sprache ist es, noch einmal mit dieser Formulierung aus Unterwegs zur Sprache gesagt, die Sprache ist es, die selber Botschaft und Kunde bringt. Die Sprache ist es, die selber Botschaft und Kunde bringt. Sie ist das Sagen, in dem so etwas wie ein mit den Dingen leben, also wohnen, sich aufhalten, überhaupt erst möglich ist. Also, was Bedeutsamkeit als Bedeutsamkeit angesprochen wurde, wird nun in einem kleinen, aber unendlich, einen kleinen Schritt, wenn man so will, der aber auf einen unendlich langen Weg gebraucht hat, um hier anzukommen, wird nun als Sprache verstanden. Die Sprache gibt Welt, und zwar die Sprache selbst. Die Sprache gibt Welt, indem sie alles in der Weite des Sagbaren versammelt. Wohnen in der Welt sein, das heißt demnach, sich ganz und gar aus der Sprache verstehen, in der Sprache verstehen, in der Sprache denken, so wie Georges Gedicht, wenn man Heideggers Auslegung folgt, in und aus der Sprache gedichtet ist, aus dem Wort gedichtet ist. Dieses Dichten, so hatte Heidegger in seiner George-Interpretation zu zeigen versucht, dieses Dichten kommt aus dem Verzicht auf sozusagen die selbstbewusste, virtuose, gelenkte, absichtliche Beherrschung der Sprache, sondern dieses Dichten kommt daraus, dass in einem Augenblick das bisherige, seiner selbst sichere Dichten jäh zerbrochen ist, wie es bei Heidegger heißt. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass diese Interpretation in jeder Hinsicht schlüssig ist. Also mich überzeugt sie als Interpretation nicht wirklich, sondern wie vorhin gesagt, würde ich die Pointe bei George eher in den Grenzen der Sprache oder in der Erfahrung der Grenzen der Sprache sehen, also näher an Hofmannsthal als an Heidegger. Aber gleichwohl ist diese Überlegung, die Heidegger hier anstellt, dass das Dichten aus der Sprache kommt, eine Überlegung, die auf die moderne Lyrik in einem ganz ausgezeichneten Sinne zutrifft. In einem ganz ausgezeichneten Sinne auch derart zutrifft, dass die moderne Lyrik gerade von einer Sprachbewusstheit und einer Sprachausgesetztheit, könnte man geradezu sagen, getragen ist, die alles Konventionelle, alles Virtuose und damit die Kunst, sofern die Kunst von Können kommt, auch hinter sich lässt. Also es ist eine Lyrik, die gerade nicht mehr alleine aus Sprachbeherrschung erklärbar ist oder aus Sprachbeherrschung verständlich ist, sondern die, für die es ganz wesentlich ist, dass sie, wie Heidegger es ausdrücken würde, auf die Sprache hört und aus der Sprache kommt und auch das Eigenwesen der Sprache zur Geltung kommen lässt. Gemeint ist eine Lyrik, von der man sagen könnte, dass in ihr eine, das ist jetzt ein Zitat, im eigentlichsten Sinne radikale Infragestellung der Kunst erfolgt, und zwar eine Infragestellung, Zitat, zu der alle heutige Dichtung zurück muss, wenn sie weiterfragen will. Das ist ein Zitat aus Paul Celans Meridianrede, die er anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises gehalten hat. Das ist eine Formulierung, die könnte man mühelos in Heideggers George-Interpretation wiederfinden. Also eine Lyrik, so könnte man noch einmal anders formulieren, die nicht aus Sprachbeherrschung kommt, sondern die sich der Sprache ein Stück weit in ihren Möglichkeiten auch überlassen will und überlassen muss. Und dieses Absagen an das Können, dieses Absagen an das reine Können und Beherrschen, ließe sich auch in anderen Kunstformen der Moderne deutlich aufzeigen, also in der bildenden Kunst etwa da, wo mit dem Zufall, mit dem Unwillkürlichen, mit dem Unabsichtlichen ausdrücklich gerechnet wird. Denken Sie an Jackson Pollocks Strip Paintings zum Beispiel, an die Malerei eines Künstlers wie Cy Twombly etwa und viele andere mehr. Denken Sie in der Musik an aleatorische Verfahren, denken Sie an Verfahren der Atonalität, in denen der Zufall des Erklingenden eine Rolle spielt, also extrem John Cage, der zum Beispiel das, was in drei Radioapparaten, die auf verschiedene Sender gestellt sind, in einer bestimmten Zeit abläuft, als einen musikalischen Vorgang versteht. Also hier ist sozusagen die Möglichkeit der Unkontrollierbarkeit auf die Spitze getrieben. Insofern das Einzige, was gemacht werden kann, ist, man kann drei Radioapparate anstellen, man kann festlegen, auf welche Sender man sie stellt und dann kann man sie laufen lassen. Und was dann passiert, entzieht sich dem Können des Künstlers, weshalb das ja auch die Nachfrage, ob denn das überhaupt noch Kunst sei, immer wieder auch provoziert hat. Also, eine Dichtung, eine Kunst, die auf das Kontrollieren verzichtet, die damit auf das Können und auf das Virtuose verzichtet. Eine solche Kunst könnte man von Heideggers George-Interpretation her sagen, hat Heidegger sich zum Vorbild für das genommen, was er Denken nennt. Was er macht, und damit kommt das Thema Modernität ja noch einmal ganz deutlich ins Zentrum, was er macht, ist eigentlich ein Versuch, die Philosophie so zu verstehen, wie moderne Lyriker die Lyrik verstehen, nämlich die Philosophie als etwas zu verstehen, was jenseits der systematischen, begründenden Kontrolle eines sich selber in Selbstgewissheit aus einer letzten Gewissheit aufbauenden Denkens charakterisieren lässt. Und es ist eine Philosophie, die außerdem aber auch auf sozusagen ihre performativen Überredungsmöglichkeiten verzichtet. Und das ist bei Heidegger fast noch wichtiger. Er hat in Sein und Zeit durchaus einen solchen systematischen, begründenden Anspruch formuliert. Und aus diesem systematisch begründenden Anspruch arbeitet er sich im Folgenden raus. Er hat aber sehr früh auch schon sozusagen einen performativ revolutionären Anspruch formuliert. Und aus diesem Anspruch arbeitet er sich auch heraus. Wenn Sie daran denken, und das hatte ich ja auch am Anfang dieser Vorlesung zitiert, dass er 1918 in einem Brief von einer entschlossenen Führung schreibt, die das Volk zur Wahrhaftigkeit und echten Wertschätzung der echten Güter des Daseins führen soll. Dieses sozusagen forsch, erzieherisch-revolutionäre, das findet man in den späten Texten nicht mehr. Wenn Sie das Feldweggespräch zum Beispiel 1945 lesen, dann ist hier vom Warten die Rede, es ist von der Gelassenheit die Rede, von der Gelassenheit, die eine Eingelassenheit in die Gegend der Sprache ist. Und im selben Zusammenhang ist von der Absage an das Wollen die Rede. Man liest, alles Revolutionäre bleibe in die Gegnerschaft gefesselt und Gegnerschaft sei Knechtschaft. Gerade dieser Text des Feldweggesprächs wäre es wert, einmal alleine unter dem Gesichtspunkt einer heideggerschen Selbstkritik und Selbstrevision gelesen zu werden. Und dieses Motiv, sozusagen die Absage an das Wollen, die Absage an das Revolutionäre, das ist durchaus nicht einfach neutral formulierte Zeitkritik, das ist Selbstkritik. Denn 1929 in der Vorlesung Die Grundbegriffe der Metaphysik wird das ausgeführt, erleben wir einen Heidegger, der eine Grundstimmung wecken will, eine Grundstimmung wecken, und das heißt, der philosophisch handeln will, der in der Performance von Philosophie die Welt öffnen will, um so dem Dasein sich so, wie es wahrhaft ist, sich erfahrbar zu machen. Und dieser performative Gestus, Sie erinnern sich, den hatten wir ja auch schon in der Umweltanalyse der ersten Vorlesung erlebt, wo sozusagen das Welten durch die Beschreibung des Weltens sozusagen herbeigezwungen werden sollte. Oder es sollte in der Beschreibung des Weltens erlebbar und damit authentisch und wahr sein. Und das ist es meines Erachtens auch, diese voluntativen, performativen Momente, das ist es auch, was Heidegger zu seinem sehr unglücklichen Flirt mit der Politik geführt hat, denn wenn Sie die 1933 gehaltene Rektoratsrede lesen, dann ist es so, dass hier die Wissenschaft, und das heißt in erster Linie die Philosophie, als gestaltende Macht der Körperschaft der deutschen Universität und damit des geschichtlichen Volkes verstanden wird. Also es ist nicht einfach, und das müsste man sehr viel genauer auch beschreiben, es ist nicht einfach so, dass Heidegger auf eine bestimmte politische Ideologie hereinfällt. Dieser Ideologie gegenüber ist er sehr skeptisch, und schneidend kritische Bemerkungen zu dieser Ideologie werden auch relativ bald in seinen Vorlesungen zu finden sein. Aber was ihn verführt, ist die revolutionäre Situation, in der man philosophisch etwas wollen kann, in der man philosophisch etwas wollen kann und in der man, weil man in dieser Situation etwas wollen will, zugleich natürlich nicht umhinkommt, das, was man will, als durch die Situation schon entschieden zu sehen. Und das ist der Punkt der Korruption derart, dass Heidegger sich der Macht, mit der er es hier zu tun hat, einfach ausliefert. Es ist das philosophische Wollen, die philosophische Performance ordnet sich sozusagen demjenigen, was ohnehin schon geschieht, ein, um es in einer bestimmten Weise umzuformulieren, aber nichtsdestoweniger doch so, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als sich affirmativ zu der von Heidegger als Revolution verstandenen nationalsozialistischen Machtübernahme zu verhalten. Und wie gesagt, das Verhältnis Heideggers zum Nationalsozialismus ist kompliziert. Es ist nicht einfach eine ideologische Verfangenheit, sondern es ist eher der Versuch, hier Deutungen zu geben, die der Ideologie überlegen sind. Aber dieser Versuch ist natürlich nicht anders möglich, als derart, dass man sich in diese Bewegung, wie sich das selber nannte, eingliedert und auf diese Weise das Denken korrumpiert. Das ist einfach nicht anders möglich, als das in dieser Klarheit festzuhalten. Wenn Heidegger das relativ bald sieht, dann sieht er es nicht einfach als einen politischen Irrtum an, derart, dass er auf die falschen Leute gesetzt hat, sondern er sieht es zugleich als selbstkritisch in dem Sinne, dass die voluntativen Möglichkeiten der Philosophie Verführungen sind, dass das Wollen selber etwas Problematisches ist und dass das Wollen vor allen Dingen im Herbeizwingen wollen von Einsicht und von Wahrheitserfahrung etwas Problematisches ist. Sodass also die Auseinandersetzung mit dieser Engführung von Politik und Philosophie, von Nationalsozialismus und Philosophie, Engführung, nicht Identifikation, wohlgemerkt, dass die Auseinandersetzung damit für Heidegger sich als Auseinandersetzung mit dem Wollen als solchen bestimmt. Deswegen die Sequenz der Nietzsche-Vorlesungen in den 30er Jahren, die er zum Anlass nimmt, so etwas wie eine Kritik des Wollens zu entwickeln, und deswegen auch der Versuch, immer deutlicher die Gesichtspunkte zu machen, die Gesichtspunkte von Erfahrung zu machen, die von der Vorgegebenheit von etwas ausgehen, die nicht die Wahrheit, die Authentizität von Erfahrung, die Offenheit des Lebens sozusagen in seine eigene Macht, in seinen eigenen Machtbereich, sondern in das Vorgegebene setzen, als das dann ab dem Kunstwerkaufsatz, ist es ganz deutlich, die Sprache fungiert. Also das in der Sprache sein heißt eben in einem Bereich sein, über den man nicht verfügen kann. Das heißt, Möglichkeiten der Einsicht und des Denkens haben, die man nicht aus sich selber hat. Und das heißt, Möglichkeiten als gegeben zu nehmen und nicht selber schaffen oder etablieren zu wollen. Man kann diese Gedankenentwicklung, die ich jetzt sehr grob skizziert habe, natürlich als eine Denkbiografie lesen. Dann würde man sich um die Biografie nicht des Privatmanns Martin Heidegger, sondern des Philosophen und Denkers Martin Heidegger kümmern und würde sehen, wie er sich in den Turbulenzen des 20. Jahrhunderts zunächst in totalitäre Kontexte verstrickt und dann aus diesen totalitären Verstrickungen auch wieder herausarbeitet. Das finde ich aber eine cura posterior, das kann man machen, aber ich fände das nicht maßgeblich interessant, sondern interessant an dieser Konstellation. Und da, denke ich, wirft das Schreiben und Denken Heideggers doch ein sehr scharfes und klares Licht auf die Moderne. Interessant an der Konstellation ist eigentlich eher der Austrag einer extremen Willensbestimmtheit einerseits und der Entdeckung, der immer deutlicher voranschreitenden Entdeckung des Nicht-Intentionalen, des Nicht-Absichtlichen, des Nicht-Kontrollierbaren, des Nicht-Machbaren, Herstellbaren und so weiter. Und was das angeht, denke ich, kann man sagen, ist dieser Versuch Heideggers, den man mit dem Etikett Wohnen in der Sprache bezeichnen kann, vielleicht ein Versuch, der nicht wirklich aufzunehmen ist. Also ich weiß nicht, wie genau man aus diesen Überlegungen eines Denkens, das aus der Sprache kommt, klare Bestimmungen dieses Denkens gewinnen will. Das bleibt doch alles sehr, sehr im zart Angedeuteten, sagen wir mal. Es bleibt sehr im aquarellartig Konturierten und bekommt eigentlich keine wirklich klaren Linien. Das ist aber gar nicht schlimm, sondern ich denke, man kann, und dann sind diese Texte vielleicht erst recht interessant, diese Texte, und da hätte Heidegger sofort zugestimmt wahrscheinlich, als Versuche auf einem Weg sehen, und zwar Versuche auf einem Weg zur Erkundung des Nicht-Intentionalen, des Nicht-Absichtlichen, was nicht heißt, wohlgemerkt, dass wir damit uns in einen Bereich der Passivität hineinmanövrieren würden. Passivität gibt es nur als Komplement von Aktivität. Also wo wir passiv sind, muss etwas anderes aktiv sein. Aber Heidegger ist eigentlich der Denker, der am deutlichsten und entschiedensten in der Moderne uns in eine Richtung geführt hat, in der wir Möglichkeiten, die sozusagen jenseits von aktiv und passiv sind, erkunden können. Und das deutet sich an in dieser Sprache, die mit sehr vielen Raumbegriffen arbeitet, Lichtung, Offenheit, Gegend, Weite und so weiter. Und es deutet sich an oder es spricht sich an darin, dass Heidegger den Versuch macht, dieses als ein Leben in der Sprache zu verstehen. Ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass er nur auf die Sprache in dem Zusammenhang kommen konnte. Nämlich nicht zuletzt den Grund, dass er sich Welt und das Verhältnis in der Welt zu den Dingen in der Welt immer nur als ein bedeutungshaftes Verhältnis vorstellen konnte. Und dass er sich das als ein bedeutungshaftes Verhältnis alleine vorstellen konnte, hat schon ganz früh etwas mit der Entdeckung von Sprache zu tun. Also schon in der Hermeneutik der Faktizitätsvorlesung von 1923 gibt es diese harschen polemischen Bemerkungen gegen Husserl, derart, dass die Phänomene nicht in naiver Evidenz erfahrbar seien. Es muss alles aus der Sprache kommen und deswegen muss auch das, was jenseits von aktiv und passiv ist, aus der Sprache kommen. Vielleicht ist das ja nicht so, aber vielleicht ist sozusagen der einzige wirkliche Fortschritt im Denken der Moderne der, dass man sieht, dass man nicht mehr fortschreiten muss, sondern da bleiben kann, wo man ist, nämlich in Bereichen des Nicht-Intentionalen, und dass diese Bereiche es sind, von denen Heidegger sagt, dass sie das Einfache sind, das die Philosophie zu entdecken hat. Und wenn das so wäre, dann ließe sich aus diesen Texten, mit diesen Texten, an diesen Texten noch unendlich viel lernen. Und diese Möglichkeit steht nun nach Ende dieses Semesters jedem offen, das zu tun. Lesen Sie weiter Heidegger, ich glaube, es lohnt sich.